Naja, noch schlimmer wird's, wenn die Leute im Mittelalter was malen mussten, was sie noch nie gesehen hatten. Nur nach der wilden Beschreibung von Reisenden. Der mittelalterliche Wal ist zum Beispiel großartig. Der hat Beine und Hauer. Oder das Nilpferd, das hat zwei Beine und einen Rüssel. Einen Rüssel. Oder die Auster. Im Mittelalter sahen Austern wohl wie wirklich wütende Kartoffelknödel aus, mit Schnabel. Suchen Sie ruhig mal. Nee, das ist gar nicht so abwegig. Haben Sie eigentlich dasselbe Problem, wenn ich von Klavierdieb was erzähle? Und das finden Sie nicht seltsam. An sich mache ich hier ja auch nichts anderes, als einen wilden Reisebericht zu erzählen. Genau. Und ihr da draußen habt ja auch die Bilder im Kopf von diesem wirklich unbekannten Wesen und, tja, die sind genau richtig. Vielleicht seid ihr ihm ja doch schon mal begegnet und habt es möglicherweise nur fast vergessen. Was denn? Grinsen Sie mich gerade an? Das ist ein Grinsen. Schätze ich mal. Hallo da draußen, ihr lieben zuhörenden Wesen. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Bei diesen Protokollen... Oh, es blinken sie nicht so pikiert, es sind Protokolle. Also, bei diesen Protokollen, egal wie sie klingen, berichte ich euch alles so, wie es geschehen ist. Und ich hoffe, sie finden euch wohlbehalten vor. Das meine ich ehrlich, aber es klang jetzt salbungsvoller als sonst, oder? Mag das womöglich daran liegen, dass ich die Seiten gewechselt habe? Um dies zu erfahren, lausche doch weiterhin um... Nee, das fühlt sich falsch an. Ich habe nicht die Seiten gewechselt. Nein. Das war ein Trick. Ein Trick und Teil eines Plans. Aber mit dem Plan ist das so eine Sache. Kein Plan überlebt die Begegnung mit mir. Das ist jetzt schließlich so ein bisschen mein Ding geworden. Blöd nur, wenn ich selbst mal einen ausprobiere. Naja. Wie sieht's denn bei Ihnen so aus? Wollen Sie vielleicht heute über Ihr multifaktorielles Problem reden? Okay, das war eindeutig. Soll ich dann mal? Dann fange ich eben einfach wieder an. Imi hatte sich nicht davon abbringen lassen, mich zum Firmensitz der Gegenseite zu fahren. Wir haben hauptsächlich geschwiegen auf der Fahrt, weil wir nach der durchwachten Nacht eben beide ziemlich übermüdet waren. Und auch weil Imis Jetta wirklich alt und wirklich laut ist und beim Schalten übel hochtourt. Was allerdings auch dran liegen kann, dass Imi mit meiner Entscheidung immer noch nicht einverstanden und ein wenig unterdrückt wütend ist. Es gibt hier in dieser Stadt, die ich wahrscheinlich nicht nennen darf, oder? Dachte ich mir. Sie sind schnell. Das muss man ihnen lassen. Gut. Es gibt in dieser Stadt mehrere Gewerbegebiete. Ein großes, modernes, wo sogar so ein weltweit operierender Konzern seinen Stammsitz hat. und fast jedes Jahr ein neues repräsentatives Logistikzentrum aufbaut. Im Hightech-Look. Mit Mitarbeiter-Lounges und Gewächshaus-Stockwerk. Mit optimal berechnetem Luftstrom statt Hausklimaanlage und so weiter. Daran sind wir vorbeigefahren. Und am Viertel. An diesem Viertel. Und am Umspannwerk. Und Immi sitzt am Steuer und schüttelt den Kopf. Wenn wir noch weiterfahren, kommen wir zum kommunalen Wertstoffhof. Passt doch. Was du vorhast, ist vielleicht, wahrscheinlich, der totale Müll. Er muss auch deswegen ein bisschen lauter reden als sonst, weil das Seitenfenster nicht richtig schließt. So richtig, nicht richtig. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und lese nochmal die Adresse, die im Einladungsbrief steht. Vielleicht, sage ich, wir biegen ja vorher ab. Ah, welcher Einladungsbrief. Ja, die Gegenseite ist nämlich auch schnell. Nach der Episode im Keller hatte ich ja alle zu mir nach Hause eingeladen, weil wir da nach der Konfrontation meiner Meinung nach am sichersten sind. Und im Flur meiner Wohnung fand ich diesen Brief. DIN A4, ungeknickt, mit meiner Adresse drauf, aber unfrankiert. Absender, Netzwerk für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit, ohne Adressangabe. Da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hatte jemand diesen Brief hier abgelegt, nachdem ich mich auf dem Weg zu Immis Keller gemacht hatte, oder er ist noch ein gutes Stück druckfrischer. Weil er so perfekt verklebt ist, dauert es einen Moment, bis ich das Kuvert mit meinen Fingern aufgerupft und dann aufgerissen habe. Wir sind inzwischen alle schweigend im Wohnzimmer angekommen und die Blauschili ruft Daglu. Und das sehe ich als einen Beweis unserer Anspannung, dass weder Immi noch Lisbeth auch nur irgendwie drauf reagieren, dass meine Topfpflanze mich phonetisch begrüßt. Sehr geehrter Herr Laugrau, beginnt der Brief. Übrigens gutes, dickes Papier. Schrift in diesem schicken Grau und nicht im schnöden Laserschwarz. Mit großer Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass Sie unser Angebot angenommen haben. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr wir uns darüber freuen, Sie als erstes externes Mitglied in unserem Netzwerk für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit aufnehmen zu dürfen. Um die damit verbundenen Synergieeffekte bestmöglich für alle Seiten zu nutzen, bitten wir Sie, uns gerne gleich morgen um 7.30 Uhr an unserem Standort zu besuchen. Für den Onboarding-Prozess ist alles vorbereitet. Sie können aus einer Vielzahl von speziell für Sie erarbeiteten Informations- und Kommunikationsmodulen frei Ihre Learnings wählen und haben natürlich auch einen persönlichen Ansprechpartner, der für weitere Fragen bereitsteht. Transparenz und Vertrauen sind für uns unumstößliche, essentielle Werte. Da Sie dies zweifellos ebenso sehen, freuen wir uns darauf, mit Ihnen und nur mit Ihnen alleine diese Zusammenarbeit zu beginnen. Gemeinsam für das Echte. Mit besten Grüßen und bis morgen, Ihr Consultant vor Ort. Oh ne, ich will da nicht hingehen. Muss ich wohl laut ausgesprochen haben. Denn Immi schlägt seine Hände über den Kopf zusammen und dreht drei schnelle Runden um meinen Wohnzimmersessel. Ich mach mal Kaffee, sagt Lisbeth und geht in die Küche und Daglu flötet die blaue Chili und die Überlegungen beginnen. Nein, keine Überlegungen. Wieder zurück. Okay. Immi stoppt eine Querstraße früher. Ich steige aus, wir sehen uns kurz wortlos an und nicken und dann fährt er wieder nach Hause. Und ich laufe den Rest des Wegs zum Standort der Gegenseite. 200 Meter geradeaus, einmal rechts abgebogen und dann stehe ich direkt davor. Der Stützpunkt unserer geheimnisvollen Feinde. Der Sitz der Macht. Die Zentrale der Geheimnisse. Die Residenz des... Oh, relativ unbeeindruckend. Glas und Beton und LED-Beleuchtung hatte ich erwartet. Vielleicht auch die eine oder andere unerklärbare Lensflare. Oder vielleicht gigantomanischen Betonbrutalismus, solche Festungsarchitektur, bei deren Anblick man unwillkürlich ein ganzes Flügelhornregiment im Ohr hat. Aber nein. An der Adresse steht ein vierstöckiges Bürogebäude. Kastenform. Vier Reihen Bürofenster, die allerdings alle in Milchglas gehalten, eingelassen in leicht grün bemooste Waschbetonplatten. Also ich bin in Gebäuden, die schicker aussahen, zur Schule gegangen. Und das will was heißen. Und dass links eine Firma für Küchengerät und Bratpfannen und weiter rechts ein Baustoffbedarf angesiedelt sind, das gibt der Situation jetzt auch keine aufwertende Note. Die Parkplätze sind alle leer und das überprüfe ich, indem ich mich einmal langsam um mich selbst drehe. Und außer der Stadtreinigung ist nirgendwo eine weitere Menschenseele zu sehen. Ich hole also einmal tief Luft, lasse die orange Kehrmaschine und den Containermüllwagen passieren und dann gehe ich auf die Eingangstür dieses grießfassadigen Funktionsbaus zu. Und bei meinem vielleicht dritten Schritt, ich überquere gerade die Grundstücksgrenze, klick, werden sämtliche Milchglasfenster wie auf Knopfdruck kristallklar und durchsichtig. Sagt Ihnen der Film Die Vögel etwas? Genau, genau diese Szene. Nur statt dicht gedrängter Krähen stehen hinter jedem Fenster, vom obersten bis zum untersten Stockwerk, Schulter an Schulter, sehr gut angezogene, bewegungslose, mich fokussierende, ich nenne sie mal Teammitglieder. Womöglich die gesamte Belegschaft. Ich bleibe stehen und überdenke meine Entscheidungen. Nee, das haben wir vorher nicht ausführlich diskutiert, oder doch, irgendwie. Wir saßen, nachdem der Kaffee fertig war, relativ stumm in meinem Wohnzimmer. Und der einzige Austausch war Lucy, die zwischen uns hin und her wanderte und sich von geistig abwesenden Personen fahrig streicheln ließ. Und nach einer guten Stunde, wobei sich hier gut auf die geschätzte Anzahl der vergangenen Minuten bezieht und nicht auf die empfundene Erlebnisqualität dieser vielleicht 50 plus Minuten, sage ich dann, ich muss da wohl hingehen. Sonst funktioniert der Kellertrick nicht mehr. Rückwirkend, sagt Lisbeth. Ja, Konsequenzen. Im Notfall hast du doch Klavierdieb, sagt Emmy. Mache ich. Weil das meine Einschätzung dieses Vorschlags am besten ausdrückt. Lisbeth nippt am Kaffee und verzieht angeekelt das Gesicht. Das sollte man besser vor dem Notfall klären. Mache ich. Emmy reibt sich seine roten Augen, bis sie doppelt so rot sind. Ja, stimmt. Ich will jetzt nicht in möglicherweise klischeehafte Zuschreibungen verfallen. Immerhin bin ich für sowas kein Experte. Aber beschwör ihn doch mal herbei. Ich gehe zur Garderobe, wühle in den Taschen meiner aufgehängten Jacke. Und so unterschiedlich Lisbeth und Emmy auch sind, sie haben beide den exakt gleichen Gesichtsausdruck, als ich mit der Bratwurst fein wieder ins Wohnzimmer zurückkomme. Wird auch nicht besser, als ich das rohe Ding wie einen Telefonhörer an Ohr und Mund positioniere. Ich denke, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig und erkläre. Die feine Bratwurst ist ein Telekommunikationsgerät, teile ich Ihnen also mit. Der Wurstzipfel kennzeichnet den Lautsprecher und gehört ans Ohr. Der gegenpolige Knoten fungiert als Mikrofon. Und sobald die Wurst in Benutzungsstellung ist, wird der wechselseitige Audiodialog hergestellt. Das ist jetzt wahrscheinlich unseren letzten Erlebnissen geschuldet, dass Sie keine weiteren Fragen zur Funktionsweise stellen. Allerdings fragen Sie gleichzeitig, warum eine Bratwurst? Tarnung, kläre ich Sie auf. Das ist der Gipfel des Produktdesigns. Es ist immer ein bisschen Überwindung notwendig, um die Wurst zu benutzen. Perfekt. Und ja, wenn ich das jetzt so erzähle, wird mir klar, dass ich 1:1 Klavierdiebsformulierungen benutze. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Aber dann schweige ich, weil aus der Wurst das Rauschen eines Kieselozeans ertönt. Die Verbindung wird aufgebaut. Und als ich die lustvollen Schreie auswegsloser Eisflammen höre, steht der Kontakt. Aber Klavierdieb meldet sich nicht, begrüßt mich nicht, sagt nichts. Ich höre einzig und allein sein ohrerfüllendes, auf unserer Seite raumerfüllendes, auf seiner wahrscheinlich spiralarm erschütterndes Lachen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich versehentlich den Knorpel für Lautsprecher berührt. Klavierdieb lacht. Für eine lange, lange Zeit. So ausgelassen, dass die Wurst an meinem Ohr mitvibriert. Und irgendwann tritt Lisbeth an mich heran und füllt meine Kaffeetasse nach. Ich trinke die Hälfte in kleinen Schlucken aus. Klavierdieb lacht. Ich lege die Bratwurst auf den Tisch. Sie hüpft vor Klavierdiebs Freude. Ich gieße den Rest aus meiner Tasse in den Topf der Blauschili, weiche dabei geschickt den freudigen Peitschenzweigen aus. Ein Blick zur Wurst. Klavierdieb lacht. Ich schaue durch das Fenster der Morgendämmerung beim verquollenen Dienstantritt zu, so lange, bis die Bratwurst fein endlich damit aufhört, auf dem Tisch rumzuspringen. Und dann nehme ich sie wieder ans Ohr.
Wunderbar, wie du das im Keller gelöst hast,
sagt Klavierdieb. Danke.
Und nun? Was wirst du nun tun, o oberster Erzaleator von Terra?
Oh, ich denke, ich gehe jetzt zur Gegenseite. Und Klavierdieb lacht. Erneut. Lisbeth geht zu meinem Aquarium und füttert ungefragt die Fische. Und bis ich diesmal weitersprechen kann, hat Immi für uns alle ein paar Brote in der Küche belegt. Weil Einkaufen in meinem aktuellen Tagesablauf keinen Platz hat, ist es wieder Pumpernickel, Edelsalami und Gouda. Übrigens auch ein kleines Brot für die Blauschili. Und sie rupft es Bröckchen für Bröckchen aus Immis anbietender Hand. Es ist so schön zu sehen, wenn zwei Wesen miteinander Kontakt aufnehmen und man das zarte Aufkeimen von Vertrauen erkennen kann. Kommst du mit mir dahin? Rufe ich durch die Wurst in den kosmischen Mahlstrom der Heiterkeit hinein.
Nein.
Ich muss zugeben, ich war nicht überrascht. Und warum nicht?
Deine Einladung ist, Laugrau.
Ach.
Deine persönliche, schicksalshafte, gefährliche Einladung. Vielleicht ist es die letzte deines Lebens.
Ja, so könnte man das zusammenfassen. Ich frage nach Unterstützung und er teilt mir mit, dass ich bei meinem Vorhaben durchaus sterben kann. Ja, holla, jetzt klingen Sie aber ein bisschen wie er. Diese Möglichkeit besteht technisch gesehen ja konstant. Was kommt denn als nächstes für eine Weisheit? Man lebt eigentlich immer nur ein paar Minuten lang, doch jeder Atemzug gibt uns wieder neue Minuten. Jedenfalls ruft Immi in Richtung Mikrofon-Wurstende, aber es wäre doch super, bei dieser einzigartigen Gelegenheit dabei zu sein.
Ein Manipulationsversuch. Ladenbesitzer, wohlwollend zur Kenntnis genommen. Jedoch, nein.
Was ist denn aus, ihr bekommt jede Hilfe von mir, die ihr verlangt, geworden?
Ach, du erinnerst dich dran.
Ja.
Das hat man davon, wenn man einmal anfängt, abwärtsmobil zu sein.
Nicht nur Lisbeth rollt ihre Augen fast bis zur Schädeldecke, bildlich gesprochen.
Ich komme nicht mit dir mit, weil ich...
Oh, lass mich raten. Die quadratischen Monde von Wunderwelt 7 müssen in die richtige kosmische Position gestoßen werden. Und danach noch die 8 in die Tasche unten links. Stille. Und diesmal werfe ich die wieder losgrölende Wurst auf den Sessel und gehe ins Badezimmer. Lange. Und danach zurück in... Er steht vor mir, im violett vernebelten Flur. Man kann sich nicht dran gewöhnen, von 3 Schädeln und unzähligen Tentakelaugen beobachtet zu werden. Klavierdieb streckt seinen linken Arm aus und legt die Spitze einer Sägezahnklaue auf meine Brust. Offensichtlich hast du doch jede bisherige Gefahr überlebt. Und die gezahnte Klinge tippt im Rhythmus meines Herzschlags. Blickkontakt ist immer schwierig. Allein schon durch die enorme Auswahl. Ich konzentriere mich auf den mittleren Schädel, der diesmal nur ein Facettenauge hat und einen bemerkenswert menschlichen Augapfel in der anderen Augenhöhle. Allerdings mit roter Iris. Ja, sage ich, aber jetzt gehe ich direkt zur Gegenseite. Direkt ins Herz der... Die Klaue auf der Brust unterbricht mich stechend. Und du willst Sicherheit. Ich nicke. Sicherheit ist eine Währung, mit der wir nicht handeln, du und ich. Eine so junge Idee. Eine so rein menschliche Idee. Das Wort, das du suchst, ist... Wenn er jetzt Vertrauen sagt, hält mich nur die Sägezahnklaue davon ab, ihm direkt in alle Schädel gleichzeitig zu springen. Symbolik, sagt er. Eine gute Idee, die seit Anbeginn der Zeit funktioniert. Universell. Und auch darüber hinaus. Und über einen Scherz, den ich erst gleich verstehen werde, kichernd, hebt er seine freie Klauenhand zu seinem mittleren Schädel. Auch wenn ich nicht bei dir bin, habe ich immer ein Auge auf dich. Und er löst mit einer langsamen, viel zu langsamen, schneidenden Kreisbewegung seinen roten Augapfel aus der Höhle. Und als das schabende Geräusch verklungen ist, legt er den feuchten Ball in meine Hand. Auch ich will, dass deine Geschichte weitergeht. Und er ist weg. Ich weiß nicht wie, aber das Auge in meiner Hand blinzelt mir zu. Und es verschwindet ebenfalls. Also es ist noch da. Ich fühle es noch auf meiner Handfläche. Und ich fühle, wie sich ein Stück, naja, es krümmt sich was am hinteren Teil des Auges und spannt sich und dann springt es von meiner Hand auf meine Schulter. Und ich höre ein leises an meinem Ohr. Nö, aus meiner Sicht war das ein guter Gesprächsausgang. Bewerten Sie das, wie Sie wollen. Ja, wieder ins Wohnzimmer. Immi zeigt auf die leblose Kommunikationsbratwurst und ich sage, hat sich geklärt. Und es ist Lisbeth und ihm hoch anzurechnen, dass sie keine weiteren Fragen stellen. Wobei, dann kamen doch welche. Fragen, meine ich. Was wollen die denn von dir? Wer sind die eigentlich? Gilt es als alleine kommen, wenn du den Dackel mitnimmst? Ist die Polizei da irgendwie zuständig? Und auf keine Fragen hatten wir Antworten. Ich nicht, Immi nicht. Nein, Lisbeth auch nicht. Ich kenne mich mit Schleimi aus, grummelt sie von der Couch her. Und Schleimi hat sich zurückgezogen. Was Gutes! Diese Flitzpiepen in Anzügen, nicht meine Welt. Keine Ahnung. Und dann funkelt sie uns finster an und schafft es, bemerkenswert aggressiv wegzudösen. Aber dann kommt eine sehr gute Frage von Immi. Was, wenn du reingehst und nie wieder rauskommst? Als ich das Angebot angenommen habe, im Keller, da hatte ich doch sofort Befehlsgewalt, sage ich. Und Immi schnaubt. Erstens, das heißt in diesem Kontext Weisungsbefugnis. Und zweitens, stimmt. Ich übernehme ab jetzt. Und weg war das Leuchtmonster. War ziemlich cool. Wir schweigen und Lisbeth schnarcht. Und dann fragt mich Emi, ob dieser einzige Punkt der Punkt ist, auf den wir uns verlassen wollen. Wir. Und ich, der Typ, der gerade mit Hilfe einer Bratwurst mit einem übernatürlichen dreiköpfigen Klingen- und Klauenmonster konferiert hat, der Typ, der seine intelligente Zimmerpflanze nochmal mit Kaffee gießt und die Cyberdrachenodem speiende Kleinhündin hinterm Ohr krault und dabei nachdenklich den Fischen im Aquarium beim Kreiseziehen zusieht. Ich sage, ja, ich glaube, die Chancen stehen ziemlich gut. Symbolik. Schon der Hammer. So, und all das, diese Vorüberlegungen, die Symbolik, das ganze Paket, sorgt dafür, dass mich der Anblick dieser aufgereihten Support-Team-Belegschaft am Fenster nicht so sehr schockt, dass ich umdrehen würde. Ich blicke zu den versammelten Reihen hinauf. Aber siehst du das, ja? Muss ich dennoch einfach flüstern. Und als Antwort ertönt neben meinem linken Ohr: Trotzdem, unter Beobachtung geht man einfach nicht normal. Niemand kann das. Plötzlich wird alles so performant. Wir Menschen sind da scheinbar gar nicht so weit entfernt von Elektronen, die beobachtet werden. Wahrscheinlich liegt's daran, dass ich aktiv meine Muskeln motivieren muss, die nächste Bewegung durchzuführen. Und gerade habe ich die soweit, dass der nächste Schritt möglich ist, da öffnet sich die Eingangstür. Herr Laugrau, wie schön, dass Sie es geschafft haben, sagt der Triathlet und kommt mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Ich bleibe, wo ich bin. Hey, Sie, sage ich, weil mir keine passende Anrede einfällt. Ach bitte, Herr Laugrau, sagt der Triathlet, wir können gerne zu Brocky übergehen, jetzt, wo wir zusammenarbeiten. Er toleriert mein Schweigen, tritt dann zur Seite und weist zur Tür. Nach Ihnen, Herr Laugrau. Ich bin gespannt, was Sie von unseren Vorbereitungen halten. Viel Zeit haben Sie uns ja nicht gegeben. Aber das ist gerade das Tolle. Diese spontanen Impulse, die gehören zu dem Input, den nur Sie uns geben können. Da haben wir noch Potenzial zugegeben. Wir sind Ihnen also sehr dankbar, dass Sie uns bei diesem Wachstumspunkt unterstützen wollen, Herr Laugrau. Ich brumme eine womögliche Zustimmung, mache dann endlich den weiteren Schritt, dann noch ein paar mehr nach vorne und trete über die Schwelle. Sie sind heute stiller als sonst. Haben Sie da gerade nebenbei einen neuen Knopf installiert? Wieso? Was macht der Knopf? Ich drücke ihn mal. Hallo, ich bin ein echter Mensch. Und das ist eine echte Werbung für ein echtes Unternehmen. Liebes zuhörendes Wesen, eine Sache, die ich über dich weiß, ist, du hörst recht gerne Geschichten. Vielen Dank dafür. Und wenn du noch an weiteren Geschichten, anderen Geschichten, zusätzlichen Geschichten, die man hören kann, interessiert bist, dann habe ich, wundere dich nicht, tatsächlich ein Angebot für dich. Es geht um das Unternehmen Nextory. Nextory. Da ist ein Y drin. Ich mag Ys. Und Nextory ist ein Flatrate-Anbieter für Hörbücher und E-Books. Mit einem Sortiment von mehr als 350.000 Büchern. Und da sind sowohl Werke bekannter Leute als auch welche aus dem Indie-Bereich dabei. Und auf alle kannst du ganz einfach über die Nextory-App auf deinem Smartphone oder Tablet zugreifen. User-Friendliness, ne? Und damit wären deine Ohren bis mindestens zur nächsten Folge gefüllt. Also, wenn das für dich interessant klingt, Nextory bietet einen kostenlosen Probemonat an. Und wenn du auf die speziellen Geschichte aus dem Nichts Landingpage gehst, ja, die gibt es. Also auf nextory.de/Geschichten aus dem Nichts, alles in einem Wort, dann kannst du Nextory sogar für 60 Tage kostenlos testen, dich wild durch alle Genres hören und würdest mich, den echten Menschen, nebenbei echt unterstützen. Ende der echten Werbung eines echten Menschen für ein echtes Unternehmen. Schräg. Aber gut. Was? Okay, dann machen wir weiter, als wäre nichts geschehen. Ich überschreite die Schwelle. Doch wenn Sie jetzt erwartet haben, dass es im Inneren dieses Funktionsgebäudes beeindruckender war, als es von draußen aussah, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich gebe Ihnen mal auf dem Weg zu Ihrem Platz eine kleine Tour, Herr Laugrau, sagt der Triathlet und setzt federnd an mir vorbei. Oh, muss ich wirklich, Sie wollen die Tour hören? Es sah alles so üblich aus, quasi innen wie außen. Ich finde, das reicht. Es reicht nicht. Dann machen wir doch ein Spiel draus. Ich wette, dass ich zu jedem Raum der Tour nur vielleicht 3 Sachen sagen muss und Sie haben das perfekt zutreffende Bild im Kopf. Vielleicht geht's sogar noch knapper. Ja gut, wenn nicht Sie, dann aber auf jeden Fall unsere zuhörenden Wesen da draußen. Wir machen das jetzt einfach mal. Achtung, es geht los. Eingangsbereich. Empfangstresen, Glasbaustein, Raumteiler, Ficus in Hydrokultur. Ne? Genau. So sah das da drin aus. Weiter. Treppenhaus. Metallhandlauf, weiße Fliesen, grau gepunktet, rundgeputzte Ecken. Haben wir? Okay. Achtung, dann mal ohne Raumangabe. Graues PVC mit schwarzen und weißen Schlieren, Glastüren links und rechts. Exakt. Ein Büroflur. Weiter. Glastür, Doppelschreibtisch, modular in hellbeige. Mal in so ein Büro reingeschaut. Leer übrigens. Das macht sogar ein bisschen Spaß. Bonusrunde. Stehtisch, Mikrowelle, Postkartenpinnwand. Kaffeeküche, genau. Oder Teeküche. Großer Fotokopierer, Ozongeruch, kein Fenster. Jep, der Kopierraum. Das war wirklich einfach. Aber besondere Bonuspunkte, wenn in dem Bild in eurem Kopf auf dem Kopierer-Display wenig Toner blinkt. Denn genau so war's. Weiter. Rasselnde Klimaanlage, sargförmige Brutkästen mit beschlagenem Sichtfenster, gedämpftes rotes Licht. Sowas hätte ich erwartet. Aber nein. Das habe ich jetzt gerade nur dazwischen geschmuggelt. Nichts davon war zu sehen. Andererseits, wenn ihr diesen Raum gerade ebenso deutlich wie die anderen im Kopf hattet, dann sollten wir uns möglicherweise mal austauschen. Ja, ja. Weiter mit der Tour. Gelochte Deckenplatten, Beamer, Teppichboden dunkelgrau und hellbeige Tische in U-Form. Und ein schlecht abgewischtes Whiteboard. Ja. Gut. Das war jetzt ein bisschen kniffliger. Da habe ich getrickst. Aber ich will mit dieser Tour fertig werden. Das waren 2 Räume. Konferenzraum und Besprechungsraum. Und beide sahen genauso aus, wie ihr es euch vorstellt. Genau so. Jeglicher Zweifel ausgeschlossen. Und wenn ich sage, alles sah so üblich aus, dann meine ich wirklich, wirklich wertungsfrei, wirklich üblich. PVC, Puddinggeschmierboden, L-förmiger Einzelschreibtisch, hellbeige mit schwarzen Beinen, Lochdecke, Hydrokultur Ficus mit 2 weiteren Pflanzen, eine grün-weiß, eine so rötlich. Ihr Think Tank, Herr Laugrau, sagt der Triathlet und durchmisst den Raum mit 5 Schritten. Es hängt sogar ein passender Druck an der Wand. Sucht ihn euch aus, es ist garantiert der richtige. Aber bisher beliefen sich meine Beiträge zur Tour auf beipflichtende Eier. Und und das ein oder andere Ach was war auch dabei. Weil ich doch, naja, einerseits mehr erwartet hatte, andererseits gerade nach der Nummer mit der Machtpräsentation an der Fensterfront nahezu erfreut bin über diese langweilige Vertrautheit aller vorgestellten Räume. Im Gegensatz zu gewissen anderen Gängen und Räumen in meiner jüngsten Vergangenheit. Ja. Aber jetzt werde ich wohl nicht damit durchkommen, geht man von dem erwartungsfrohen Gesichtsausdruck des Triathleten aus. Also wertschätze ich das eindeutig wichtigste in diesem Raum vorhandene Statussymbol in der Bürobelegungshierarchie und sage, ach, ein Eckbüro. Trete ans Fenstereck und bewundere die Aussicht auf einen Parkplatz und den Parkplatz des Bratpfannenversands. Und dann setze ich mich auf den Drehstuhl, schwenke kurz probeweise und sage dann, ja, dann sollte ich mal loslegen. Und der Triathlet nickt erfreut. Womit? Frage ich. Der Triathlet hebt eine Augenbraue. Herr Laugrau, das entscheiden doch Sie als Experte. Ha, mache ich eloquent. Ha, mein Blick huscht durch das Büro und meine Gedanken versuchen zu folgen. 2 Dinge hätte ich jetzt gerne. Einen Ansatzpunkt und Büroeinsamkeit. Und da fällt mir ein Satz aus der Einladung wieder ein. Und ich frage, auf die Informationsmodule greife ich über den Rechner zu. Und ja, Gehäuse, Tastatur, Maus und Monitor auf meinem Schreibtisch sind eierschalenweiß. Perfekt visualisiert ihr da draußen. Die triathletische Augenbraue senkt sich wieder. Ganz recht, Herr Laugrau. Sämtliche Module sind übrigens selbsterklärend. User-Friendliness ist eine unserer Spezialitäten. Und das glaube ich ihm sofort. Welches Passwort benötige ich? Und da habe ich ihn tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt. Wir nutzen keine Passwörter. Wecken Sie einfach das Terminal auf und Ihnen steht die Nutzererfahrung in vollem Umfang zur Verfügung. Ansatzpunkt, du bist gefunden. Nun zum zweiten Wunsch und den erfülle ich mir mit einem wahren Boss-Move, den ich bisher nur von der anderen Seite her erlebt habe. Wunderbar, sage ich freundlich. Wie kann ich Sie denn erreichen, falls ich noch Fragen haben sollte? Und mein Gegenüber versteht natürlich sofort und macht einen Schritt zur Tür. Mein Büro ist rechts nebenan, Herr Laugrau. Er tritt auf den Flur hinaus, Blick noch auf mich gerichtet. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Herr Laugrau. Unser Consultant vor Ort ist immer sehr lange hier. Kommen Sie einfach zu mir rüber, wenn Sie bereit für das erste Treffen sind. Ich nicke nur und zeige ihm einen Daumen hoch, weil es irgendwie zur Atmosphäre passt. Und er erwidert und schließt die Glastür und bleibt dahinter stehen. Glastüren sind das Letzte. Naja, ich wecke das Terminal auf. Lustige Formulierung, oder? Der Bildschirm wird hell nach einem Stups an die Maus und dann konzentriere ich mich ganz deutlich auf den Desktop-Hintergrund. Grasland. Hügel mit Gras. Standardeinstellung. Was sonst? Sehr aufgeräumt, 2 Verknüpfungen sind zu sehen. Einmal Kommunikationsmodule und als zweites Informationsmodule. Und ich lasse den Mauszeiger zwischen denen hin und her flitzen und bemerke 2 tote Pixel im Monitor. Knapp über der entferntesten Hügelkuppe. Ich klicke auf Informationsmodule. Und ein kleines Fenster öffnet sich. Willkommen, Herr Laugrau. Bitte warten Sie, bis der betreffende Datenspeicher für Sie bereitgestellt ist. Gut, ich warte. Der Triathlet steht immer noch hinter Glas. Und die toten Pixel scheinen hinter das Fenster gerutscht zu sein. Komisch. Sonst geschieht erstmal nichts. Ja, das stimmt nicht. Auf dem Desktop-Hintergrundbild tut sich was. ein Grasbüschel wächst. Langsam, aber eindeutig. Und das Gras verfärbt sich. Blau. Und wächst weiter nach oben. Schnell. Und wird dicker am unteren Ende. Schiebt sich aus dem Boden als dünner Halm und wird bei Luftkontakt sofort dicker und breitet sich aus und fächert und zweigt und netzt. Wie ein Baum, der sich Wurzeln zuerst aus dem Boden schiebt. Wurzelwerk, das sich weit nach links und rechts verzweigt, bis dann am Ende des Wuchses ein vielleicht 4 Meter hoher freistehender Wurzelstock auf der Wiese steht. Ganz oben der blaue Grashalm als Spitze, dann die Krone aus Wurzelgeflecht, das seinerseits wieder nach unten hängt, und in der Mitte dieser lächerlich dünne Stamm, der niemals das ganze Gewicht tragen kann, es aber trotzdem tut. Habt ihr das Bild auch vor Augen? Wieder? Das Hintergrundbild ist kein Bild. Mein Terminal ist ein Fenster. Und ich sehe hindurch in das Grasland. Datenspeicher bereit. Verbindung herstellen? Ja, nein. Erscheint als neue Meldung in dem schwebenden Kasten vor mir. Der Triathlet schaut mir hinter Glas zu. Ich ignoriere sein erneutes Daumen hoch. Ich klicke auf Ja. Mein Bildschirm flackert, die Meldung wird ausgeblendet. An der Bildunterseite schieben sich 2 dünne silberne Kabel mit jeweils einer winzigen silbernen Nadel ins Blickfeld. Tastend. Und mein Sichtpunkt bewegt sich. Ich komme näher an das blaue Wurzelgeflecht. Die Nadeln werden in Position gebracht. Und eine riesige Hand klatscht gegen den Monitor. Von innen. Ich zucke zusammen und stoße wohl auch einen Schrei der Überraschung aus, denn das ist der Moment, in dem der Triathlet wissend nickt, sich wegdreht, seinen Platz vor der Glastür verlässt und im Flur verschwindet. Und der Moment nach diesem Moment ist der Moment, in dem eine riesenhafte Hand mein Bild wieder freigibt und mit den gewaltigen Fingern einen Rahmen um mein Sichtfeld formt und mir die Frau mit den bunten Haaren mit ihrer freien Hand zuwinkt. »Ich wusste nicht genau, wo du auftauchen wirst«, keucht sie, ziemlich außer Atem aus dem kleinen Lautsprecher des Monitors. »Ich bin von da hinten bis hierher volle Pulle gerannt.« Wir brauchen beide eine Weile, um Luft zu holen. Und die erste Frage, die ich dann stelle, ist, »Wie heißt du eigentlich?« »Hä? Macht sie?« Aber dann sagt sie, »Elita.« Ja, Elita. Vielleicht albanisch, vielleicht lettisch, vielleicht spanisch. Die Bedeutung ist immer dieselbe. Die Auserwählte. Vielleicht ist es aber auch einfach nur Zufall. Ja, wer weiß, so viele Fragen. Bevor ich auch nur eine davon stellen kann, sagt Elita, sorry, viel Zeit haben wir mal wieder nicht. Wenn diese Schnittstellen hier aktiv werden, dann bedeutet das ziemlich viel Aufmerksamkeit. Bist du bereit für ein paar Erklärungen? Aber natürlich sage ich ja, und sie lächelt. Okay, in Kurzform, das Ding hier, und sie wedelt mit der freien Hand in Richtung Grasbüschel, Wurzel, Geflechtsbaum, wie immer man es auch nennen mag, das ist ein Datenspeicher. Das wusste ich schon, wenn auch nur durch das kurz vorher aufgeploppte Programmfenster. Alles hier, sie schwenkt meinen Sichtbereich, einmal über das gesamte Panorama der endlosen Hügelwiese, alles hier sind Datenspeicher. Jeder Halm. Also jeder Halm ist nur die Spitze, sozusagen ein Index. Das Wichtigste ist unten dran, wie man sieht. Sie stoppt und schaut über mein Sichtfeld hinweg. Dann wieder zu mir. Also, alles hier sind Speicher und jeder Halm beinhaltet... Und jetzt schaut sie nochmal weg. Was denn? Zische ich zum Monitor. Was wird denn gespeichert? Ein komplettes Leben, sagt Elita. Hier wird aufgezeichnet, was Menschen so machen und was ihnen passiert. Alle Erlebnisse, alle Eindrücke, komplett Erinnerungen, hier gesammelt. Jeder Halm ist das Archiv eines Lebens. Verstehst du? Nicht vollständig. Die sammeln das. Ich weiß nicht wie. Es klopft an meiner Glastür. Ich ignoriere es. Und die Daten pro Halm werden ständig mehr. Sie wachsen. Ich habe das getestet. Sie wachsen. Verstehst du, was das heißt? Nicht vollständig. Aber ich nicke trotzdem. Elita schweigt, als wäre ich jetzt an der Reihe. Wozu? Frage ich. Ich gebe hier gerade mein Bestes, okay? Und Elita schaut mich an und blinzelt einmal sehr langsam. Ich weiß es nicht. Noch nicht. Ich weiß nur, dass Erinnerungen sammeln, Erfahrungen sammeln echt deren Ding ist. Und dass es ständig stattfindet. Es klopft erneut. Freundlich fordernder. Der Triathlet. Natürlich. Scheinbar wertet er meinen Blickkontakt als Einladung. Er öffnet die Tür und mein Finger ist so schnell am Ausschaltknopf des Monitors, als wäre ich ein ertappter Teenager. Herr Laugrau, Consultant vor Ort würde Sie gerne kennenlernen. Jetzt. Und das ist diese Art jetzt, die keine Widerrede erwartet. Macht es leise auf meiner Schulter. Und diese Ermunterung kommt nicht ungelegen. Ich schalte den Monitor wieder ein, hoffentlich unbemerkt. Na, dann wollen wir Consultant vor Ort nicht warten lassen. Elitas Gesicht auf dem Monitor ist eine Großaufnahme der Überraschung, die sich zu Verständnis wandelt. Und dann zeigt sie mir mit geballter Faust den Daumen nach oben. Manchmal wünsche ich mir, die Leute würden damit aufhören. Ich stehe auf und schaue erwartungsvoll zur Tür. Oh, nicht hier, sagt der Triathlet. Er greift in die Innentasche seines Jacketts und wirft mir unterdrückt sportlich etwas zu. Und ich fange es mit beiden Händen so vor der Brust. Mein Fang sieht aus wie eine Fernbedienung für ein automatisches Garagentor. Zwei Tasten. Up und down. Oh, diesmal zwei Knöpfe, sag ich, aber mein Bezug zu damals scheint an ihm vorbeizufliegen. Bitte, sagt er, Ihr persönliches Basic Interface. Und nach einer Pause sagt er auffordernd, ab. Ja, das Basic hätte mich stören können. Aber das gehört wohl einfach zu deren Lingo. Ich drücke den Pfeil nach oben. Und der Triathlet betrachtet mich dabei, als wolle er jede Regung memorieren. Mit einem leisen Zischen werden die Außenwände des Büros durchsichtig. Dann die gelochte Decke. Und ich sehe Wolken und Blau über mir. Der Boden, ein schneller Blick nach down, bleibt glücklicherweise so, wie er ist. Setzt sich aber mit einem satten Brummen in Bewegung. Nach oben. Das gesamte Büro fährt nach oben. Das gesamte normale, durch und durch übliche Büro, minus Wände und Decke, fährt nach oben. Dabei gibt es über dem gesamten normalen, durch und durch üblichen Funktionsgebäude gar kein oben. Aber jetzt scheinbar doch. Und was immer auch da oben sein mag, wir fahren jetzt dorthin. Es weht kein Wind, was man eigentlich erwarten könnte. Schließlich sind wir jetzt schon geschätzt im 7. oder 8. Stock. Und deswegen kann der Triathlet in einer ganz normalen Stimmlage sprechen und sagt, unser Technikstand liegt wahrscheinlich über dem, was Sie in Ihrem Alltag erfahren, Herr Laugrau. Alltag. Aber stimmt natürlich trotzdem. Ich kann die ganze Stadt von hier oben sehen. Ich will meinen Blick zwingen, in der Ferne zu bleiben, denn Höhe ist nicht so meins. Aber wie das so ist, der Abgrund lockt. Und deswegen fällt mir zwei Querstraßen weiter ein bekannter geparkter Jetta auf. Imi, der Schlawiner. Aber über mir? Ich sehe immer noch nichts über mir. Photonenumlenkung, unter anderem, Wie finden Sie das, Herr Laugrau? Ich bleib genau in der Mitte des Büros. In der Mitte der mit Büromöbeln bestückten Plattform. Beeindruckend, gebe ich zu. Mit einem deutlichen Trend zur Angeberei. Und er lacht angemessen. Wenn man über die Technologie verfügt, sollte man sie auch nutzen. Wir werden langsamer. Und über mir öffnet sich ein leuchtendes Fenster im Blau des Himmels. Wir werden noch langsamer und noch langsamer. Und dann werde ich wie auf einer Theaterbühne von unten in das Licht emporgefahren. In das golden strahlende Licht. Der Triathlet sagt: Willkommen in der Consulting Area. Symbolik. Schon der Hammer. Aber auf diese Begegnung sollten wir doch ausführlicher eingehen. Hier werden nicht nur die Male des Mittelalters gefordert. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Nächstes Mal geht's weiter. Ihr da draußen könnt ja schon mal selber weiter ausmalen. Bis bald. Ich werde hier sein. Ciao.